Hallo, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Heute machen wir eine Vorproduktion hier aus der Seabase.
Seit langem mal wieder.
Genau. Und heute haben wir Perry dazu genommen. Perry bastelt unter anderem hier an der Firmware für Berlin. Und wir hatten jetzt in der letzten Zeit auf unserer Mailingliste einen längeren Thread, wo es darum ging, welche Hardware kann man eigentlich noch kaufen? Welchen Router kann man jetzt benutzen für Freifunk? Das ist leider gerade ein bisschen ein schwieriges Thema.
Das ist ja schon ein Thema, was uns längere Zeit schon begleitet. Der WRT54GL geht ja, glaube ich, nicht mehr.
Der hatte, glaube ich, 16 Megabyte RAM und 2 Megabyte Flash oder 4?
Manche hatten 2, manche hatten 4.
Da gab es. Ich erinnere mich, es war 4, 16. Mhm. Genau. Und mittlerweile ist es so bei OpenWRT, man braucht jetzt tendenziell eher 8 Megabyte Flash und 64 MB RAM, damit die typischen Freifunk-Firmwares drauf laufen.
Richtig.
Und OpenWRT selbst überlegt ja auch, Geräte aus dem Programm zu werfen, die nur über 4 Megabyte Flash verfügen. So dass es halt für unseren geliebten 841er Router, der ja sehr lange Zeit das günstigste Gerät mit unter 20 Euro pro Gerät im Angebot war.
15 Euro teilweise, ja, teilweise unter 15.
Dass wir uns da leider über kurz oder lang, glaube ich, verabschieden müssen von diesem Gerät.
Die haben so wenig Flash und ich habe versucht, unsere Firma so klein zu machen auf OpenWRT 18 basierte Firma und ich schaffe nur fast gar nichts. Du kannst nur bei ein paar Konfigurationsdateien ändern und dann ist es einfach voll.
Hm. Und den Paketmanager hast du schon rausgeschmissen?
Ohne Paketmanager, ohne IP-Tables, ohne QoS, ohne ganz viele andere Zeugs.
Hm. Ja, die Web-Oberfläche nimmt wahrscheinlich schon einiges weg an Platz, oder?
Also das nimmt halt schon ein bisschen, aber OSR ist ganz schön groß und die Scripts, die wir haben, der Web-Oberfläche ist einfach nur...
Muss man, glaube ich, dazu sagen, weil wir ja bundesweit gehört werden in Berlin, ist es historisch so gewachsen. Wir haben vor Urzeiten mal mit Mobile Mesh angefangen und dann sind wir auf OLSR umgeschwenkt und haben ja so lange an OLSR rumgebastelt, bis es tatsächlich brauchbar war für so Community-Netze. Dann gab es irgendwann Batman und Batman Advanced und leider habe ich es jetzt persönlich nicht geschafft, dass die Community hier komplett auf Batman damals umgestiegen ist. Und jetzt sind wir immer noch bei OLSR, beim Optimized Link State Routing Daemon.
Das funktioniert ja auch.
Funktioniert und es hat auch ein paar Dienste, die drin sind, was sich nichts bei BMX gibt. Beispiel Hostnames und die Netzwerkdienste.
Ja, und DHCP und DNS ist ja zum Beispiel auf jedem Router hier mit installiert, was zumindest in den Gluon-basierten Freifunknetzwerken zentralisiert wurde und da halt von zentraler Stelle bereitgestellt wird. Aber diese Gluon-Images, die haben genau das gleiche Problem. Die stoßen sich auch an der 4-Megabyte-Grenze. Ja.
Ich wollte nur sagen, wir benutzen nicht OLSR, weil wir so fortschrittlich sind, sondern wegen dem Problem Never Change a Running System und schon gar nicht halt in so einem großen Netz, was schon seit langer Zeit besteht. Wir verwenden Batman Advanced teilweise parallel zu OLSR.
Aber ein lokales Netzwerk, genau. Ein Layer 2 Netzwerk, ein virtuelles Layer 2 Netzwerk, um mehrere Geräte zu schaffen für ein DHCP Netzwerk.
Genau. Ja, und jetzt ist halt das Problem, es passt halt einfach nicht mehr in 4 MB Flash.
Nee, es passt fast genau in 4 MB Flash, aber das gibt gar keinen Platz mehr, um das zu konfigurieren. Und in der JFF2 Partition ist es viel größer, alle Dateien sind nichts gepresst und ist einfach sehr groß.
Mhm. Genau, also ich kompiliere selber immer noch Firmware und ich benutze immer noch Geräte mit 4 MB Flash. Ich lasse dann halt komplett die Firewall weg. Ich habe kein Policy Routing im Kernel zum Beispiel drin, das lasse ich weg. ich verzichte auf den Paketmanager, weil ich die Firmware eh für meinen Zweck anpasse, mache ich auch direkt alle Komponenten rein, die ich drin haben will.
Das ist auch bei den meisten Routern, die hier im Einsatz sind, der Standardfall. Es wird kaum jemand ein Paket nachinstallieren auf einem
fremden Router. Ja, und zum Beispiel Policy Routing braucht man jetzt für so Smart Gateway bei OLSR. Da ist die Implementierung, also ich weiß nicht, als ich letztes Mal geguckt habe in der Berliner Firmware, hat es auf Policy Routing zurückgegriffen. Früher war in OpenWRT gar kein Advanced Policy Routing im Kernel aktiviert. Also es hat erst, ich glaube seit Kamikaze oder so, gibt es überhaupt Policy Routing im Kernel, da kann man auch noch was weglassen. Also ich krieg's in 4 MB, krieg ich's rein, aber natürlich das sind dann Firmwares, die zum Beispiel eben keinen Tunnel aufbauen, sondern einfach nur Relaisstationen im Freifunknetz, die einen Access Point laufen lassen und halt noch eine Lua, also eine Lucy-Seite haben. Aber ja, die Tendenz ist klar, wir brauchen eigentlich ein Brot- und Buttergerät aus meiner Sicht mit 8 Megabyte Flash und 64 Megabyte RAM und einem Chipsatz, also einem WLAN-Chipsatz, der was taugt. Und leider sieht es so aus, dass MediaTek, also es gibt bei einem der großen Anbieter, einer TP-Link, haben wir viele Geräte, die schwenken jetzt bei diesen Billiggeräten so mehr auf MediaTek-Chipsätze um und leider ist der Support für die WLAN-Treiber noch nicht so gut, oder?
Das ist auch ein großes Problem, natürlich. Ich bin auch kein Experte in die neuesten Geräte, wie die alle rausgekommen sind. Der allerneueste, was ich gerade habe, was auch mit OpenWRT funktioniert, ist der Ubiquiti Unifi AC Mesh Gerät. Das ist Max 2 und 5 GHz und AC und ist sehr klein, hat 16 MB Flash und ich weiß nicht, ob es 128 oder 265 Arbeitsspeicher.
Genau, aber das hat keine externen Antennen.
Hat externe Antennen, mhm. 2 Omni-Antennen, mhm. Und das ist gut für Indoor oder Outdoor.
Mhm. Das klingt ja eigentlich ganz gut.
Die sind so 70, 80 Euro.
Okay, das ist Outdoor-fähig, man kann externe Antennen anschließen, es hat ordentlich Ressourcen.
Wie heißt dieses Gerät?
Das können wir gleich in die Shownotes übernehmen.
Unifi AC Mesh.
Gibt es sonst noch Geräte, von denen du denkst, dass sie zumindest diese Anforderungen haben, dass sie beispielsweise noch einen Qualcomm-Chipsatz haben, der mit ATH 9K oder...
Der Atheros-Chips.
Ja,
funktioniert. Die funktionieren mehr oder weniger okay. Das Problem ist auch, mit den neueren Treiber funktioniert der Ad-Hoc-Modus nicht mehr. Das ist auch okay, weil wir als Firmware-Entwickler haben vor lange entschieden, aber noch nicht
umgesetzt,
dass wir auf Nido 2.11s
genau, den Mesh-Modus von 802.11s verwenden, aber halt ohne das Routing, was das mitbringt.
Ohne diese Built-in-Routing. Genau. Das kann auch vielleicht ein Batman Advanced ersetzen, so für ein lokales Netz obendrauf, so ein Parallel, das habe ich nicht getestet, aber das würde ich irgendwann mal anschauen.
Also der Routing-Algorithmus, soweit ich das beurteilen kann, macht, glaube ich, grundsätzlich eher so Spanning Tree. Das klingt für mich nicht attraktiv. Aber
ja, also es ist gut für vielleicht ganz kleine, lokale 3, 4, 5 Nodes, aber nichts für den ganzen Stadt.
Eigentlich sollten wir mal anfangen, zum Beispiel also für diese MediaTek-Geräte. Es fließt wahrscheinlich keine Ressource mehr in die Weiterentwicklung von diesen Treibern bezüglich Ad-Hoc, sondern eher dann eben für diesen Mesh-Mode. Und vielleicht sollten wir einfach dann da, wo es geht, dann mal umsteigen.
Ja, geplant für der 1.1.0-Firmware ist auf jeden Fall Default in 802.11s.
Genau. Und dann wollte ich noch sagen, bei dem 841er, so der Killer war gar nicht erst die 4 MB Flash und 32 MB RAM, sondern dann sind sie umgestiegen auf MediaTek. Dann war der erstmal nicht unterstützt. Das ist die Version 13 von dem 841er. Die hatte eigentlich das, was wir brauchen, also 8 MB Flash, 64 MB RAM, aber war dann halt mit dem MediaTek-Chipset, der noch nicht richtig unterstützt war. Und ich habe so ein Gerät und gerade als ich das dann soweit hatte, dass es einigermaßen funktioniert, gab es dann die Version 14.
Und 13 und wird nichts mehr verkauft?
Oder 13 wird nicht mehr verkauft und da haben sie dann, das war so, ja, MediaTek-Chipsatz, das ist schlecht, dafür doppelt so viel Flash, doppelt so viel RAM, das ist gut. Und jetzt ist es eben 4 MB Flash, 32 MB RAM und MediaTek und damit ist das Gerät schlechteste aus beiden Optionen, die man im Moment haben kann.
Super.
Ja, und leider nimmt es halt so ein Konzern wie TP-Link wahrscheinlich nicht wahr, dass sie da von diesen Geräten ohne Ende verkauft haben, also einen Distributor
reichelt. Obwohl wir hin und wieder auch von TP-Link als Förderverein teilweise kontaktiert werden, wie sie uns denn unterstützen könnten, wo wir dann auch solche Dinge anbringen, dass wir eben mal wieder gern ein Gerät hätten, was zuverlässig lieferbar ist. Weil ich habe in letzter Zeit auch das Gefühl, dass gerade diese Hardware-Revisionen in so einem ganz schnellen Takt herauskommen, wo die Entwickler von Open-Source-Lösungen gar nicht hinterherkommen, diese zu unterstützen. Also das sieht man bei dem 841er, das sieht man auch bei dem Archer C7, da kommen immer wieder neue Hardware-Revisionen heraus, die aber im Gegensatz zur Vorgängerrevision so inkompatibel sind, dass sich das eben nicht einfach so umsetzen lässt.
Ja. Also für diese Solar-Geschichte habe ich jetzt diesen WR940N benutzt. Der hat zwar nur diese 432, aber das ist dann Qualcomm und das ist Triple Stream. Also das ist ein Treiber, der gut funktioniert und halt für eine solarbetriebene Relaisstation, wenn man eben IP-Tables, die Firewall-Module und das alles rauslässt, die Graphen selber erzeugen, also die den Verlauf der Solarspannung, das kriege ich dann nicht mehr rein. Da fehlen mir dann noch ein paar Byte, also das auch noch da reinzuquetschen. Aber ohne jetzt selber Graphen von den Solarnodes direkt auf dem Gerät zu erzeugen, geht es noch. Aber natürlich, es kommt ja immer wieder eine neue Kernel-Version und mit der jeweiligen nächsten Kernel-Version wird der Kernel dann wieder noch ein Stück größer.
20 Kilobyte ist 20 Kilobyte.
Und dann knirscht das halt dann wieder. Aber ich setze die jetzt noch ein, vor allem Triple Stream für 25 Euro. Das ist wirklich ein Stromverbrauch von 1,2 Watt bis 1,5 Watt. Das ist einfach sehr gut. Und das Gehäuse, wenn man das Gerät aufmacht, die Platine ist auch jetzt nicht so wahnsinnig groß. Und die Antennen kann man nicht abnehmen. Aber ja, ich habe ja einen Lötkolben. Von daher, für Solarnodes werde ich die jetzt noch einsetzen. Die gibt es jetzt eben noch in Massen. Die sind quasi ein Ersatz, wenn man jetzt sagt, 4 MB, 32 MB. In den Freifunkforum habe ich gelesen, ja, die Geräte sind jetzt out, das ist jetzt Müll, das schmeißen wir jetzt weg. Wobei dann Leute sagen, halt, aber wir haben 80% unseres Netzwerks basiert auf genau diesem Gerät. Von daher wäre es schon ganz gut. Man muss ja auch nicht unbedingt immer den neuesten Kernel haben. Es reicht ja, wenn der Routing-Dämon aktuell ist.
Ja, wenn OSR-Dämon aktueller ist, als was wir gerade haben bei den 4 MB-Geräten, wäre ein ganz großes Step in die richtige Richtung.
Ja, oder wenn man Batman Advanced benutzt, kann man ja auch da den
oder als Access Points in ein größeres lokales Netzwerk sind die auf jeden Fall richtig gut. Das habe ich bei mir zu Hause mehrmals gemacht, so mit 4 MB Geräte, nur als Access Point, hat keine OSR drauf, es ist nur ein paar VLANs, eins für das lokale Privatnetz, einmal für Freifunk und vielleicht ein dritter für Management.
Ich habe gestern jemanden getroffen, der sich für 3 Euro auf eBay einen WRT54GL ersteigert hat.
Ich habe mehrmals bei Flohmärkten die 841er für 1 Euro bekommen.
Aha. Ja, würde ich problemlos zuschlagen.
Und eine kleine Anzeige, vor einem Monat habe ich einen WDR 4900 für 8 Euro bekommen.
Oh. Okay, aber das bringt jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich nicht so weiter. Also, okay, jetzt haben wir eigentlich nur ein Gerät genannt, was dann wirklich lukrativ ist. Wie sieht es mit anderen Geräten aus? Wie sieht es aus mit Archer C50?
Die Geräte habe ich noch nicht benutzt, habe ich keine, so ich habe keine selber Erfahrung. Ich weiß, dass viele Leute die C7 nutzen, aber man muss auf jeden Fall aufpassen, was eine Versionnummer drauf ist.
Okay, sind die auch nicht alle unterstützt?
Die sind nicht alle gut unterstützt.
Aha. Es gab jetzt eine Revision 5, was man aktuell zu kaufen bekommt, ist die 5. Die ist auch erst in der neuesten OpenWRT-Version tatsächlich unterstützt. also 18.6.1. Da kann man auch nur per TFTP die Firmware draufbringen. Das ist dann das nächste.
Das nächste mit dem Firmware-Lockdown. Gibt es da jetzt Maßnahmen, die da greifen von Seiten der Hersteller, dass man sie nicht mehr flashen kann? Oder kann man sie schon noch flashen, wenn man jetzt was Aktuelles kauft?
So, für weitere Entwicklung würde ich dann auf die OpenWRT-Leute wenden, weil der Freifunk-Firmware ist so eine Schicht obendrauf. Es gibt bestimmt einige Geräte, wo man der Bootloader tauschen kann.
Aber muss man den tauschen dann auch?
Wenn der Bootloader nur ein signierte Firmware laden will, dann...
Bei welchen Geräten haben wir jetzt die Situation, dass da jetzt quasi schon der Bootloader die Signatur überprüft? Weil dann ist es ja wirklich eigentlich, das kann man dann niemandem mehr empfehlen. Dann müssen wir eine Werkstatt einrichten, wo wir dann diese Geräte wieder entsperren, weil man normale Leute, die Router flashen wollen, die werden sich ja nicht so weit runterwagen und da den Bootloader austauschen. Ja,
das ist genau das Problem.
Geht viel zu weit.
Ich will, dass jede Route, was Freifunk unterstützt, meine Oma einrechnen kann.
Und das sind vielleicht
okay.
ein bisschen sehr weit übers Ziel hinaus. Ich kenne nichts gegen deine Oma,
aber es soll sehr einfach sein. Einfach auf die Web-Oberfläche gehen, ja. Klick, klick, klick.
Ja, strebenswert ist
das. Aber hast du Erfahrung, dass das bei Geräten jetzt häufiger der Fall ist, dass man mit dem Bootloader, der dort installiert ist, keine Freifunkfirmware installieren kann? Oder ist das bisher noch die Ausnahme?
Ich glaube, es wird mehr und mehr. Ist auf jeden Fall bei Ubiquiti.
Da kann man nicht übers Webinterface flashen? Oder
bei nur signierter Firmware kann man flashen.
Und das merkt schon der Bootloader?
Man kann, ja, auch bei TFTP kann man das unsignierte Firmware flashen auf die Ubiquiti-Geräte, die neuere.
Man kann noch unsignierte Firmware flashen über den Bootloader bei Ubiquiti. Kann man nicht mehr. Also die nehmen das ja wirklich ernst.
Und das sind die NanoStation M5. Wenn du einen Firmware zu früh oder zu neu benutzt hast, dann bist du ausgeschlossen, kannst du keine andere Firmware drauf
machen. Wird der Bootloader abgedatet und der will dann Signaturen haben.
Richtig.
Und bei dem Unify AC, den du jetzt genannt hast, ist das auch so?
Das nicht.
Aha.
Aber das ist...
Das ist halt nur eine Frage der Zeit. Bei der nächsten
Firmware-Release... Ich glaube, das ist Consumer-Gerät und die zur NanoStation M5 ist mehr professionell, ein Schritt höher. Mhm. Vielleicht hat das...
Vielleicht verzögert das Ganze.
Vielleicht.
Okay.
Aber von signierter Firmware, von TP-Link oder von MediaTek, das weiß ich gerade nicht.
Naja, ich meine, das trifft ja, denke ich, nur Geräte, die 5 GHz eingebaut haben, weil bei 2,4 GHz ist ja das Problem nicht drängend, weil diese Schwierigkeiten, die sich da ergeben haben über die Flugsicherung in den USA, die dann bei der FCC angeklingelt hat und gesagt hat, hier wird das Wetterradar gestört. Da ging es ja um 5 GHz Geräte. Also ich denke, der Druck bei 2,4 GHz Geräten, da Signaturen und so reinzuhauen. Aber natürlich benutzen wir halt für unsere Richtfunkstrecken benutzen wir halt genau diese Hardware dann.
Ja, genau.
Du hattest vorhin noch erwähnt, dass der Netzwerkmodus, der WLAN-Modus, umgestellt werden soll von Ad-Hoc auf 802.11s. Habt ihr da schon euch überlegt, wie ihr das Ganze machen wollt? Oder wird es dann zwei Freifunknetze in Berlin geben, je nachdem, wer alles schon umgestellt hat? Oder?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich habe mit ein paar Router probiert, dass die beide gleichzeitig Ad-Hoc und 802.11s macht.
Wie, parallel?
Ja, und das hat geklappt.
Okay.
Jede auf sein eigenes Netzwerk mit eigener IP-Adresse. Ich habe auch versucht,
beides zu bringen. Aber als Virtual Interface auf einer physikalischen Hardware.
Ja.
Da wundert mich aber auch nicht, wenn da der Treiber nicht mehr mitspielt an bestimmten
Punkt. Und ich habe einmal auch probiert, dass beide auf eine eigene Schnittstelle in OpenWRT ist. Und das hat auch geklappt, aber ich glaube, das klappt nichts mit allen Geräten. Vor allem die Geräte, die keine Ad-Hoc unterstützen.
Ich denke, das ist auch keine... Das, also ich klingt irgendwie unattraktiv.
Ja, ich finde das auch. Man müsste wahrscheinlich gut. schon dafür sorgen, dass man eine Firmware herausbringt, die beides unterstützt, beide Modi unterstützt, zunächst den Ad-Hoc-Modus fährt und wo man dann entweder einen Schalter eingebaut hat oder ein festgelegtes Datum drin hat, wo dann nachts alle umschalten auf den neuen Modus.
So, ich habe eine neue Branch gemacht für der Firmware Packages Repo und bei der Wizard kann man wählen entweder 802.11s oder Ad-Hoc. Mhm. Und hinter Ad-Hoc ist auch deprecated drauf. Mhm. Und das finde ich so eine gute Lösung. Andere Leute wollen so kein Ad-Hoc mehr überhaupt. Das soll keine Option sein und das ist gerade ein Gespräch auf der...
Aber man muss ja erstmal eine gewisse Durchdringung auch erreichen, damit man überhaupt einen Nachbarn finden kann.
Genau, sonst ist das ja so, praktisch, wenn ich zum Beispiel gucke, wie ich das Netz da betreue, da wo ich es betreue, da habe ich dann halt einen Uplink, der geht über 5 GHz, das ist dann über Access Point,
Point-to-Point
Bridge gemacht. Und dann habe ich halt lokal habe ich eine Mesh-Wolke, wo das untereinander verteilt wird. Und da kann ich ja den Modus ändern, wenn ich will. Und da muss ich mich dann nur mit den Leuten koordinieren, die das dann lokal machen. Aber jetzt hier im Berliner Rahmen, die langen Funkstrecken, da ist es ja erstmal kein Thema.
Ja, die sind alle Point-to-Point. Das sind ein paar Standorte, die auch
das auch über Ad-Hoc,
anbieten und die haben auch Nachbarn, aber das ist nur eine Frage von Zeitenkoordinierung und das kann auch relativ schnell
sein. Das ist nicht so komplex, wie wenn man von OLSR auf Batman
umstellt. Genau, das ist eben nicht so.
Weil da müssen ja alle auf einmal.
Genau, absolut. Von daher dürfte das dann doch gehen. Und ja, dann werde ich dieses MediaTek-Gerät auch mal mit dem neuesten, also diese Version 13, die ich da habe, kann man zwar nicht nachkaufen, aber das geht ja auch um den Treiber, also den mal testen in der aktuellen Variante und gucken, wie der da performt. Also wenn der ansonsten funktionieren würde und nur der Ad-Hoc-Modus würde nicht stabil arbeiten, da würde ich sagen, ja, ab dafür, dann benutzt man die halt sowieso nur mit 802.11s-Modus.
Ja, finde ich auch gut. Wir können alle umsteigen. Wir hätten das vor Jahren machen können. Und
es ist halt so, wenn dann halt jemand eine alte Hardware hat, der ist dann halt raus. Ne? Für die Geräte, wo es dann schon ewig keine Updates mehr gibt, die fallen dann raus. Aber ja, ein gewisser Schwund gibt es immer. Aber ja.
Das war ja auch ein großer Unterschied zwischen den Batman-basierten Netzwerken und denen, die OLSR gemacht haben. In OLSR kann theoretisch immer noch ein Client mitsprechen, der jetzt schon 10 Jahre alt ist.
Ja.
Wohingehend bei Batman sich ja da grundlegende Sachen offensichtlich im Protokoll geändert haben, dass man da gar nicht mehr miteinander kommunizieren
konnte. Wenn sich die Kompatibilitätsnummer ändert, dann ist Schicht.
Genau.
Ja. Also, aber es gibt schon, die sind unterschiedliche Versionen sind schon interoperabel, aber eben nur so lange, wie die Kompatibilitätsversion eben die gleiche ist.
Ja, aber wie vorher gesagt, so Batman Advance ist so für ein lokales Netzwerk, wo es ein gescherte Layer 2 Netzwerk geben soll. Und wenn ein Standortbetreiber ein Update machen will, dann normalerweise machen die alles.
Ja.
Oder hoffentlich machen die alles auf der gleichen Level.
Wenn es die Hardware erlaubt.
Wenn es die Hardware erlaubt. Okay, aber also so ganz abschließend können wir, also wir haben jetzt noch so 6 Minuten ungefähr, bis unsere Sendezeit rum ist. So ganz abschließend kann man es jetzt noch nicht sagen. Wir können ja noch, wenn uns noch Geräte einfallen, können wir die ja noch in die Shownotes reinschreiben.
Hast du denn aktuell ein Lieblingsgerät, mit dem du selbst gerade viel testest oder spielst oder was jetzt mal unabhängig vom Preis gerade sehr interessant irgendwie erscheint?
Ich habe immer noch mein 4900er, was ich nutze gerne, weil die so schnell booten und so schnell die SSH-Keys generieren. So, ich muss nicht so 3 Minuten warten, nur 1,5. Das finde ich toll, so ein schnelles CPU ist auch auf jeden Fall eine gute Sache.
Das war ein x86er Gerät, oder? War das?
Nee, es ist, ich weiß nichts mehr.
Hm. Was auf jeden Fall historische Hardware, die es nicht mehr gibt.
Was es nichts mehr gibt, genau. Und von anderen, von neuen Geräten habe ich kaum was. Ich habe nur diese Unify AC Mesh AC, was auch immer es heißt. Aber auf der Firmware-Seite in der Wiki, es gibt schon eine Liste mit mehreren Hardware drauf und jetzt haben wir es ein bisschen geändert, es ist ein bisschen übersichtbarer, weil da sind so grüne Felder für die gute Geräte, orange für die Hauptgute und grau für Beta, so die Sachen, die in der Zukunft kommen und dann, glaube ich, rot ist die 4 Megabyte.
Ja, das ist ja im Wiki schon, das sind ja schon getrennte Tabellen. Einmal für die Geräte, die offiziell deprecated sind und wo es noch eine ältere Version gibt, die aktuell kompatibel ist.
Genau. Dann gab es ja noch diese TP-Link-CPE-Geräte, die setze ich auch eins ein. Allerdings gab es ja dann auch unterschiedliche Revisionsnummern.
Ja, die 210er, 510er.
Genau, 210, 510, dann gab es auch noch 220 und 520, also jeweils ein Ethernet-Port oder zwei Ethernet-Ports. Yes. Aber da sind auch verschiedene Versionen, die auch nur so gar nicht oder nur so halb unterstützt werden, oder?
Und ja, TP-Link macht genau wie die 841er mit jeder Versionnummer. Es ist komplett neu intern. Alles ist neu. Und das macht die ganze Arbeit von den OpenWRT-Leuten viel mehr Auswand. Und
okay, also das sind die Ubiquities, die sind zwar mehr dahinterher, solche Signaturen da einzuführen, aber die ändern nicht so schnell ihre Hardware intern. Kann man das sagen?
Ja, ich glaube, diese Unify AC Mesh-Dings, es gibt nur eine Hardware-Version und bis jetzt, und das ist schon 2-3 Jahre.
Na, beschwör's nicht, demnächst gibt's eine neue.
Wenn es schon 2-3 Jahre eine Version gibt, dann steht demnächst ein Update ins Haus, würde ich sagen.
Kann sein. Leider. Oder das Gerät wird einfach nicht mehr verkauft.
Genau, ich meine, Leute versuchen ja in ihrer Verzweiflung schon mit Raspberry Pis irgendwie solche Dinge zu tun, aber das WLAN von einem Raspberry Pi.
Da kommen wir wieder in die Anfänge der Freifunkzeit zurück, wo PCs unter das Dach gebaut wurden mit PCI-Karten mit WLAN drin.
Ja, aber da hatten wir bessere WLAN-Karten drin als jetzt diese Raspberry Pis. Also die haben ja ganz miserable Parameter, also schlechte Empfangsleistungen, schlechte Antennen sind da on board, mit Glück. Also das ist, glaube ich, nicht der Weg, also gar nicht.
Naja, ich glaube auch nicht, dass das der Weg ist. Und vor allem, es gibt auch kein Web-Interface, wo man einfach klick, klick, klick machen kann, um ein Raspberry Pi einzurichten.
Ja, und wie gesagt, also
wir brauchen das auf jeden Fall.
Für so ein furchtbares WLAN, also wo der Treiber nicht stimmt, wo die Hardware irgendwie mies performt, also dafür ist es einfach nicht das Richtige. Aber natürlich gibt es ein großes Interesse und zumindest diese Hardware gibt es für längere Zeit. Also man kann ja selbst, glaube ich, die ersten Versionen davon noch kaufen. Also.
Ja, und dann für teure Geräte, es gibt auch natürlich ein paar Sachen wie dieser Omniturius. Aber die kosten ein paar hundert Euro.
Ja, das ist auch.
Und das ist,
wie gesagt, also ja. Das Brot- und Butter-Ding, 25 Euro
das will
für 2,4 Gigahertz und vielleicht 40 bis 50 Euro für ein Dual-Band-Gerät. Das ist eigentlich das, was wir brauchen, würde ich mal sagen.
Ja, und dann vielleicht 20 Euro drauf für Outdoor.
Ja.
Ja.
Genau. Also, liebe Hersteller, wenn ihr das gehört habt,
das war unsere Wunschliste. Ja, genau. Und jetzt ist es auch schon. Nur noch die letzte Minute ist angebrochen, dann sagen wir mal, also ich sag mal, wir bedanken uns fürs Zuhören, falls ihr denn zugehört habt und schaltet auch im nächsten Monat wieder ein, wenn es heißt Freifunkradio aus Berlin.
Ja, und vielen Dank an Perry für die spontane Bereitschaft hier,
ja, sich gerne.
Genau zu fragen zu lassen.
Wir haben ihn überfallen, deswegen konnte er gar keine Angst lange davor haben. Okay,
ja, bis zum nächsten Mal.